Okay. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einem der ersten Talks auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Mein Name ist Jan-Ulrich Hasecke und ich muss mich als erstes entschuldigen, dass ich hier stehe. Denn eigentlich sollte mein Vorstandskollege aus der Host-Sharing EG, Michael Hierweg, den Vortrag halten. Aber wegen übergroßer Arbeitsbelastung konnte er das leider dann doch nicht machen. Und deshalb habe ich das übernommen. Ich sehe hier vorne schon die Kollegen vom Python Software Verband. Habe sie gebeten, keine schwierigen technischen Fragen zu stellen. Wer von Ihnen hat denn schon mal mit Jupyter Notebooks gearbeitet? Oder anders gefragt, wer hat damit noch nie gearbeitet? Okay. Ja, ich fange mal anders an. Ich habe jetzt vor 2 Tagen diesen Post auf unserem Mastodon-Kanal versendet. Digitale Souveränität. Bei uns in der Host-Sharing EG arbeiten 350 Mitglieder daran, die digitale Souveränität, die Unabhängigkeit von amerikanischen Diensten zu verwirklichen. Das schon seit einigen Jahren. Und die Betonung liegt hier, wir arbeiten jeden Tag daran. Also wir arbeiten. Diese 350 Mitglieder würden viele andere Firmen als Kunden bezeichnen, weil die bei uns Hostingleistungen einkaufen. Und das ist auch richtig. Sie buchen bei uns verschiedene Hostingleistungen, aber sie sind mehr als Kunden. Sie sind nämlich Mitglieder der Genossenschaft und insofern auch Miteigentümer des genossenschaftlichen Unternehmens. Und daraus erwachsen einige Besonderheiten. Wir müssen natürlich, wie jedes Unternehmen, müssen wir auch gucken, dass wir wirtschaftlich arbeiten. Auch eine Genossenschaft muss mindestens kostendeckend arbeiten. Sie muss nicht unbedingt große Gewinne machen, sondern die Gewinne müssen halt so sein, dass man sie wieder reinvestieren kann in die Genossenschaft, um dadurch die Leistung zu verbessern. Wir müssen aber keine Gewinne generieren von unseren Kunden, um damit die Renditeinteressen von externen Investoren zu befriedigen, sondern wir machen das in unserer Genossenschaft, die von der Definition her eine Konsumgenossenschaft ist. Es gibt unterschiedliche Genossenschaften, Produktionsgenossenschaften und Konsumgenossenschaften. Bei der Produktionsgenossenschaft setzen sich mehrere Leute zusammen, die gemeinsam etwas produzieren und dann an die ganze Welt verkaufen. Die arbeiten im Prinzip dann nach außen hin so wie jedes andere Unternehmen auch. Kennt jeder Edeka zum Beispiel. Die Besitzer dieser Edeka-Läden sind alle Mitglied der Genossenschaft und die kauft für sie die Waren ein. Und deshalb haben sie halt die Möglichkeit, die Waren auch zu einem Preis zu verkaufen, der so ein bisschen in der Größenordnung von den anderen Discountern liegt. Bei einer Konsumgenossenschaft ist der Ansatz völlig anders. Dort gründet man eine Genossenschaft, um Leistungen zu beziehen. Das bekannteste Beispiel ist die Wohnungsgenossenschaft. Die baut Wohnungen und vermietet die dann an ihre Mitglieder. Und daraus leiten sich natürlich verschiedene Sachen ab, gerade im Hinblick auf die Businessplanung. Wir sind vom Gesetz her, vom Genossenschaftsgesetz her, sind wir verpflichtet, unsere Mitglieder wirtschaftlich zu fördern. Das ist der Sinn einer Genossenschaft. Eine Produktionsgenossenschaft macht es so, dass man sich zusammen hinsetzt, seine Produktionsmittel kauft, irgendwas produziert und an die Menschheit verkauft. Und bei uns in der Konsumgenossenschaft ist es halt so, wir haben uns eine eigene Cooperative Community Cloud zusammengestellt und nutzen die jetzt gemeinsam innerhalb der Genossenschaft. Das hat natürlich die Folge, dass wir eben keine renditeorientierten Investoren haben, sondern nutzerorientierte. Und da gibt es eine ganze Reihe von Beteiligten, die teilweise natürlich dann auch unterschiedliche Interessen haben. Also wir haben unsere Investoren, das heißt unsere Mitglieder, sind jetzt insofern keine professionellen Investoren, sodass die sofort auf die Geschäftszahlen gucken und wissen, wann sie den erfolgreichen Exit machen können oder wann sie sozusagen Geld verdienen mit ihrem Investment, sondern das sind halt Menschen wie du und ich, die gerne gutes Hosting hätten. Das sind also insgesamt natürliche Personen, aber auch sehr viele juristische Personen. Unternehmen, Vereine, andere Genossenschaften. Teilweise haben wir auch öffentliche Mitglieder aus dem öffentlichen Bereich. Grundsätzlich gliedern sich diese einzelnen Mitglieder auf in, ich sag mal, die normalen Mitglieder, also diejenigen, die Mitglied sind und Leistung beziehen, die ihren Geschäftsanteil eingezahlt haben und Geschäftsguthaben haben und dann Leistung beziehen. Und einige von diesen Mitgliedern, die sind dann eben Aufsichtsräte, Vorstände oder Mitarbeitende. Und die haben natürlich teilweise unterschiedliche Interessen. Also ein Mitarbeiter der Genossenschaft möchte natürlich für seine Arbeit angemessen entlohnt werden. Ein normales Mitglied möchte natürlich möglichst gute, möglichst preisgünstige Leistungen in der Genossenschaft buchen und erwerben. Und dazwischen steht dann der Aufsichtsrat und der Vorstand, die zwischen diesen beiden Interessen so ein wenig vermitteln müssen. Letztendlich sind wir aber alle Mitglieder der gleichen Genossenschaft. Ich weiß nicht, ob man hier so ein bisschen kann man die Farben erkennen. Also die orangefarbenen Punkte symbolisieren jetzt unsere Mitarbeiter. Die hellblauen sind unsere Aufsichtsräte und die dunkelblauen sind unsere Vorstände. Und die restlichen hellblauen Punkte, das sind also dann so, symbolisieren so die übrigen Mitglieder. Das heißt, wir haben teilweise unterschiedliche Interessen, aber wir haben ein gemeinsames Grundinteresse, dass unsere Genossenschaft weiterhin gut funktioniert und auch morgen noch existiert. Daraus ist im Prinzip das Interesse entstanden, die Businessplanung so zu machen, dass wir die Mitglieder besser mitnehmen. Dass also die Businessplanung, die Entwicklung der Genossenschaft nicht im kleinen Kreis von Vorstand, Aufsichtsrat, vielleicht auch noch die Mitarbeitenden geschieht, sondern eben auch gemeinsam mit den Mitgliedern. Die Mitglieder einer Genossenschaft werden natürlich jedes Jahr über den Stand der Geschäfte informiert in der Generalversammlung. Dort bekommen sie den Jahresabschluss, Gewinn- und Verlustrechnung, den Bericht des Vorstandes, den Bericht des Aufsichtsrates und können dann halt sehen, wie es um ihre Genossenschaft steht. Sollen dann die Aufsichtsräte und die Vorstände entlasten und den Jahresabschluss dann beschließen. Das ist dann einmal im Jahr. Und wir haben uns gedacht, das ist eigentlich zu wenig. Wenn wir Businessplanung machen wollen, müssen wir das häufiger machen. Wir haben dann angefangen, vierteljährliche Strategietreffen zu machen, wo unsere Mitglieder eingeladen sind, teilzunehmen, um dann halt die Strategie für das nächste Vierteljahr oder vielleicht für ein halbes Jahr zusammen zu diskutieren und festzulegen. Letztlich war uns das eigentlich auch noch ein zu großer Zeitabstand und wir haben dann überlegt, dass wir es gerne häufiger machen würden. Gleichzeitig möchten wir natürlich im Vorstand und im Aufsichtsrat und auch in der Verwaltung ein Controlling-Tool haben, mit dem wir dann schauen können, ob das, was wir uns in der Businessplanung so vorstellen, auch funktioniert. Also wachsen wir so, wie wir uns das vorgestellt haben, oder gibt es Bereiche, in denen wir stärker wachsen, gibt es Bereiche, in denen wir schwächer wachsen. Daraus ist eigentlich das Interesse an den Jupyter Notebooks entstanden. Die haben eben den Vorteil, dass sie nicht so auf einzelnen Rechnern laufen, wie zum Beispiel die typische Tabellenkalkulation, mit der Businessplanung normalerweise gemacht wird. Das heißt, da setzt sich dann der Vorstand hin, macht eine Businessplanung, schickt das Tabellendokument an die Aufsichtsräte. Die Aufsichtsräte gucken da rein und man diskutiert darüber. Dann geht das hin und her per E-Mail oder wird ausgetauscht über eine Nextcloud, was auch immer. Jedenfalls muss man ständig ein Dokument öffnen, reingucken und also ich persönlich arbeite nicht so gerne mit einer Tabellenkalkulation, weil da stehen immer so komische Formeln drin, die ich dann meistens erstmal nachvollziehen muss. Das ist in einem Jupyter Notebook dann eben etwas anders, etwas einfacher, weil dort die Berechnungen meistens in Python-Code passieren, wo man dort eben auch ein bisschen nachvollziehen kann, was man dort berechnet. Die Jupyter Notebooks bestehen eben aus Text, aus Daten, aus Code und sie sind eben ein sehr bewährtes Mittel in der wissenschaftlichen, also in der Datenwissenschaft und in der wissenschaftlichen Berechnung. Und da haben wir uns gedacht, das können wir eigentlich auch ganz gut für unsere Businessplanung benutzen. So, jetzt haben wir verschiedene Datenquellen, die wir für unsere Businessplanung natürlich zu Rate ziehen. Das ist als erstes unser Verwaltungswerkzeug, was wir selbst programmiert haben, was wir zurzeit gerade überarbeiten, neu schreiben. Wir stellen das unten auf unserem Host-Sharing-Stand auch gerade vor. Wer Lust hat, kann da gleich gerne am Stand vorbeikommen, sich das mal anschauen, wie der Stand der Dinge ist. Dort sind also Buchungsdaten in dieser Datenbank, Hosting-Daten, wie viele CPUs sind in Betrieb, wie viel Speicherplatz ist in Betrieb und ist noch frei, wie ist das verteilt auf die einzelnen Hosts und so weiter und so fort. Das sind also diese ganzen technischen Daten. Und dann haben wir die Summen- und Saldenliste aus der Buchhaltung, beziehungsweise von unserem Steuerberater, der macht das. Da sind halt die Eingänge, Ausgänge, Umsätze und so weiter und so fort drin. Und wir kriegen natürlich auch von unserem Steuerberater monatliche betriebswirtschaftliche Auswertungen. Und die Daten, die dort drin stehen, die nutzen wir auch als Eingangsdaten. Die liegen uns dann als CSV-Dateien vor und die werden dann über Skripte pseudonymisiert eingelesen in eine extra Datenbank, die wir einfach mal Data Warehouse genannt haben. Dort fließen eben auch die Daten aus unserem Buchungs- und Hosting-System ein. So, dann haben wir also eine Datenbank, in der ganz viele Daten drin sind, aus unterschiedlichen Quellen. Die können wir über SQL abfragen und sozusagen in das Notebook hereinholen. Dann werden die Daten im Notebook berechnet, aggregiert, irgendwelche Auswertungen werden gefahren und zum Schluss werden diese Daten dann eben auch noch visualisiert. Die Visualisierung ist eben auch noch ein wichtiger Punkt, weil das ist natürlich dann von Vorteil, wenn wir Grafiken an unsere Mitglieder weitergeben oder mit Grafiken unsere Mitglieder darüber informieren, wie der Verlauf des Geschäftes gerade ist. Dieser ganze Prozess von Datenimport, Datenauswertung, gucken, der würde natürlich normalerweise über Tabellenkalkulationen laufen. Der schreit aber so ein bisschen nach Automatisierung. Und auch das ist natürlich ein Vorteil, den die Jupyter Notebooks bieten, dass man diesen Prozess des Imports und dann hinterher, wenn man einmal das Notebook definiert hat, dann sind die Auswertungen auch eigentlich immer auf Knopfdruck vorhanden und können jederzeit Monat für Monat aktualisiert werden. So, das ist jetzt mal so ein typischer SQL-Abfrage. Ich gehe da mal so ein bisschen durch. Das Notebook ist natürlich auch eine wunderbare Entwicklungsumgebung. Das heißt, man kann damit auch sehr gut Code ausprobieren und schauen, ob das, was man rausbekommt, auch dann eben sinnvoll ist. Die Fehler werden recht gut angezeigt, sodass man damit eben auch den Aufbau eines solchen Systems sehr gut machen kann. Das heißt, man hat ein Werkzeug, mit dem man das System aufbaut und auch hinterher, wenn es fertig ist, dann auch das gleiche System, mit dem man es nutzt. Ja, die sind dann halt ein bisschen länger, diese Abfragen. Und dann haben wir uns natürlich gedacht, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu lang, wenn diese Sachen immer in der Notebook selbst drin stehen, weil das natürlich die Leute, die das nutzen sollen, dann auch möglicherweise verwirrt. Und deshalb haben wir sehr vieles dann auch eben in Libraries ausgelagert, die dann gar nicht mehr in der Oberfläche von dem Notebook sichtbar sind, sondern die werden halt eingelesen. Das ist so ein Beispiel, also so eine lange SQL-Abfrage, wie ich sie gerade gezeigt habe, die wäre dann hinter im Notebook für den Benutzer nur noch diese zwei Zeilen. Er liest also aus der aus unserem Jupyter Notebook dann eben die Library Revenue aus und mache daraus ein Data Frame. Nutze dabei dann eben eine Funktion, Total by Year, kann dann das ein bisschen konfigurieren, ab welchem Jahr er gerne etwas sehen möchte. Scale ist dann so eine Umrechnung, da wird dann in 1000 Euro umgerechnet. Und Window ist ein gleitender Mittelwert, wo wir dann eben die Ausschläge, die es dann so von Monat zu Monat gibt, so ein bisschen glätten können. Na, diese Funktion Total by Year, die haben wir dann in den Libraries mit Python-Code definiert. Und wenn die einmal definiert ist, dann ist es eben ganz praktisch, weil dann hat man sie und kann dann bei den Abfragen den verkürzten Code nutzen. Bei Bedarf kann man natürlich dann auch wieder in die Library gehen und möglicherweise Änderungen vornehmen. Und das Ganze lässt sich natürlich auch sehr gut versionieren. Hat also einiges an Vorteilen. Ja, und dann werden in dieser Library dann auch eben gleich nicht nur die absoluten Werte dann eben angezeigt von dem Umsatz, sondern eben auch gleichzeitig wird es vorbereitet, dass da ein Delta ist, also die Veränderung gegenüber des Vormonats ist gleich mit drin und so dieser Mittelwert, der wird dann auch gleich vorbereitet, sodass man dann bei der Visualisierung schneller darauf zugreifen kann. Das ist jetzt mal so ein Beispiel von so einem Notebook, so sieht das aus. Da sieht man ganz gut, oben das obere Fenster enthält also den Code, den vereinfachten Code. Ist eigentlich im Grunde, was da drin steht, ist eigentlich nur noch Visualisierungscode. Weil der Rest wird schon in den SQL-Abfragen vorbereitet, beziehungsweise in der Library dann schon mal aufbereitet, sodass man sich dann nur noch um die Visualisierung kümmern muss. Und dann kann man diese Angaben, also diese Umsätze, eben als Tabelle oder als Grafik ausgeben. Entschuldigung. Das Schöne ist jetzt, wenn ein neuer Monat anfängt und die neuen BWA-Zahlen kommen, neuen Summen und Salden kommen vom Steuerberater, dann werden die über das Skript eingelesen, stehen im Notebook zur Verfügung und man klickt dann nur noch einmal oben auf diesen kleinen Pfeil oder diesen Doppelpfeil und dann rechnet das ganze Notebook alle Grafiken, die man da definiert hat, einmal neu durch und man bekommt eine neue Grafik. Das ist also dann sozusagen Monat für Monat tatsächlich nur noch eine Aufgabe von ein paar Minuten und man hat das dann. Ja, das ist nochmal kurz die schematische Darstellung, woher die Daten kommen, also aus der HSDB. Das sind unsere Buchungsdaten, Summen- und Saldenliste und die BWA. Die Daten laufen in unterschiedlich, also oben die HSDB ist eine SQL-Datenbank für sich. Unten das sind CSV-Dateien, die wir bekommen. Das fügen wir dann in das Data Warehouse rein. Dann haben wir auch schon einige SQL-Datenbank-Views definiert, sodass die Sachen auch schon mal ein bisschen einfacher vorgefertigt werden für die Abfragen in SQL. Und das Ganze läuft dann eben in die Python, also in diesen Jupyter-Notebook rein, wo dann eben die Libraries da sind, um Sachen zu sich anzuschauen und umzurechnen, vorzubereiten. Die SQL-Abfragen werden dann an Dataframes gebunden. Dann gibt es vielleicht noch ein paar Berechnungen. Und schließlich kommt die Visualisierung und da fällt dann eine SVG-Datei raus. Das sieht man hier in dem Bild davor auch ganz gut auf der rechten Seite in der Spalte. Also unten, was blau hinterlegt ist, ist das Notebook und der Rest, das sind alles die SVG-Dateien, die dann generiert werden. Die kann man natürlich dann da ganz gut ablegen. So, diese SVG-Dateien, die fließen dann wiederum in unsere monatlichen Mitgliederinformationen ein. Also wir produzieren zurzeit nahezu jeden Monat ein PDF, wo dann die Daten von dem Lab, also von dem Jupyter Notebook, mit reinfließen, aber eben auch andere Sachen. Also Berichte darüber, was wir zum Beispiel an der Plattform verbessert haben, irgendwelche außergewöhnlichen Vorkommnisse in der Genossenschaft oder sonstig alles, was interessant ist für die Mitglieder, wird dann in die monatlichen Mitgliederinformationen gepackt und es gibt dann halt immer ein größeres Kapitel wirtschaftliche Lage und dort sieht dann das Mitglied auch jeden Monat ähnliche Grafiken, die dann eben von Monat zu Monat die Situation der Genossenschaft dann eben darstellen. So, da haben wir mit diesem ganzen Notebook haben wir so vor ungefähr einem Jahr, anderthalb Jahren angefangen und wollten eigentlich schon viel weiter sein, aber da eben so viel zu tun ist, muss das Notebook eben immer so ein bisschen hinten dran stehen, wird nicht so besonders hoch priorisiert bei uns in der Genossenschaft, weil es natürlich wichtiger ist, dass die Plattform sicher läuft und dann eben auch weiterentwickelt wird. Aber wir haben natürlich Pläne für die Weiterentwicklung. Eben mit den Datenbank-Views wollen wir natürlich noch weiter arbeiten, die Daten noch viel stärker erschließen, die da drin sind. Da kratzen wir im Moment eigentlich nur an der Oberfläche. Wir können zwar mittlerweile schon sehr gut darstellen, mit welchen Kurven jetzt zum Beispiel einzelne Produkte, wir haben verschiedene Produkte im Angebot, wie die jetzt zueinander wachsen. Oder wie dann die Zusammensetzung des Umsatzes ist. Welche Produkte laufen gut, welche Produkte laufen nicht so gut. Das können wir alles schon sagen. Also wir können da sehr fein runtergehen, aber das geht natürlich noch viel weiter. Letztlich für die Businessplanung selbst, wenn wir uns jetzt also hinsetzen und sagen, wir wollen in 5 Jahren da und dort stehen, dann setzen wir uns also ein Ziel oder wir haben jetzt die Aufgabe, neue Hardware zu beschaffen. Das ist eine größere 6-stellige Anschaffung, die wird dann über Kredite finanziert. Dann fangen wir natürlich an zu rechnen, wie lange dauert das, bis der Kredit abbezahlt ist, können wir uns das leisten und so weiter und so fort. Und da stehen natürlich dann immer Annahmen hinter, wie sich die Genossenschaft entwickelt, wie stark wir wachsen. Und daraus können wir natürlich dann auch im Jupyter Notebook dann Sollverläufe machen. Also wir machen das teilweise auch schon, dass wir sozusagen den Jahresumsatz dann schon mal ab Januar, Februar schätzen, eben aus den Steigerungszahlen der Vormonate. Das kommt auch eigentlich ganz gut hin, so nach hinten wird es dann immer genauer. Aber wir sehen natürlich dann immer schon in der Mitte des Jahres ungefähr, wo kommen wir denn Ende des Jahres aus? Wo stehen wir dann ungefähr, so, wenn das Wachstum weiter so weitergeht wie bisher? So, dann haben wir natürlich eine ganze Menge weitere Datenquellen, die wir noch gar nicht erschlossen haben. Wir haben eine Zeiterfassung, wo die Mitarbeiter eben erfassen, welche Tätigkeiten sie machen und für welche Mitglieder sie die Tätigkeiten machen. Das haben wir schon sehr gut differenziert. Da können wir dann sehen, welche Art von Tätigkeiten werden so gemacht. Das könnte man natürlich noch viel besser auswerten in dem Notebook, sodass man eben auch sehen kann über einen Verlauf von verschiedenen Monaten, wie entwickelt sich so die Verteilung der Arbeit, wie entwickelt sich die Produktivität innerhalb der Genossenschaft. Dann haben wir auch ein Ticketsystem natürlich, wo die Leute dann uns E-Mails schreiben oder anrufen und dann werden Tickets dann erfasst, entweder automatisch per E-Mail oder dann halt per Hand, wenn die anrufen. Und da gibt es natürlich auch eine Menge Daten, die man auswerten kann. Also wie lange braucht so ein Ticket, bis es geschlossen ist? Wie viele Tickets werden erfolgreich geschlossen? Wie viele Tickets werden nicht so erfolgreich geschlossen? Das ist natürlich hochspannend, eben besonders um herauszufinden, wenn Anfragen kommen, hey, ich habe gehört, ihr seid eine Genossenschaft, ihr macht Hosting, finde ich ja ganz toll, mach mir doch mal ein Angebot. Dann will man natürlich irgendwann wissen, hat die Anfrage zu einem Erfolg geführt, ist der Anfragende Mitglied geworden oder nicht. Und das will man natürlich hinterher aggregiert natürlich dann in der Summe auch haben. Also wenn man weiß, dass man recht gut ist, wenn also ein Interessent dann auch schon mal anruft oder eine E-Mail geschrieben hat, hat er sich schon mal mit der Webseite beschäftigt, hat er vielleicht was gelesen oder hat einen Vortrag von uns gehört. Das ist natürlich schon mal ein sehr wertvoller Kontakt und der sollte natürlich dann möglichst überzeugt werden, dann eben auch der Genossenschaft beizutreten. Das sind natürlich sehr interessante Geschichten, die da die man da auch herauslesen kann, wenn man das dann im Notebook dann eben auswertet. Natürlich haben wir auch sowas wie zum Beispiel die Zugriffe auf die Webseite. Da gibt es natürlich auch Daten. Da gibt es dann so Fragen wie, was passiert, wenn viele Leute auf die Webseite zugreifen, was passiert dann zum Beispiel im Ticketsystem? Also heißt das, wenn viele Leute zugreifen, gibt es auch viele Anfragen, wo Leute uns eine E-Mail schicken? Oder gibt es da vielleicht keine Korrelation dazwischen? Und wie sieht die denn aus, die Korrelation? Wie kann man sich da was vorstellen? Was würde zum Beispiel, und wie viel davon werden dann auch tatsächlich Mitglied? Ja, das sind natürlich dann spannende Fragen, die man sich stellt, wenn man vor der Frage steht, will ich viel Geld für Anzeigen ausgeben? Ja, die dann halt, oder will ich das im Social Media besonders aktiv sein, sodass sehr, sehr viele Leute auf die Webseite kommen? Ist da irgendwie eine Korrelation? Viele Leute auf der Webseite, viele Anfragen, viele neue Mitglieder? Wäre ja so eine Frage. Und wenn man das eben über so ein Notebook dann irgendwann auch mal so richtig quantifizieren kann, dann kann man natürlich auch sagen, okay, dann nehme ich mal so und so viel 1.000 Euro in die Hand, stecke das dann in die Werbung. Ja, unsere Visualisierung, die sind noch nicht so super top. Also da gibt es zwar schon, wir benutzen schon unsere Hausfarben, aber da kann man natürlich noch einiges machen, dass das alles besser aussieht. Da gibt es natürlich auch ganz viele unterschiedliche Darstellungen. Als Datenwissenschaftler wissen Sie vielleicht, da gibt es für alle möglichen Arten von Daten gibt es natürlich auch eine ideale Darstellung. Und die muss man natürlich dann suchen und finden und eben auch einbauen. Jetzt habe ich vorhin gerade gezeigt, dass wir zurzeit die Grafiken, die wir im Notebook erstellen, in einem PDF packen und an die Mitglieder versenden. Das ist natürlich nur so semi-gut, weil es ginge eigentlich noch besser. Weil aus dem Notebook kann man natürlich auch, also dieses interaktive Notebook, womit man arbeiten kann, daraus kann man natürlich auch eine statische Webseite bauen. Das geht auch mehr oder weniger auf Knopfdruck. Und dann hätte man eine Webseite, wo die Mitglieder dann eben exklusiv den Zugriff bekommen und sozusagen jeden Tag sich, also wenn man es will und automatisiert, unter Daten werden dann, also sobald neue Daten reinkommen, kann man natürlich auch die Auswertung aktualisieren. Und man kann dann eben auch die statische Webseite aktualisieren und man hat dann eben auch ein Tool, wo die Mitglieder jeden Tag, wenn sie gerade Lust haben, gucken können, wie steht es denn in der Genossenschaft? Wie entwickelt die sich? Das wäre eigentlich so das Ziel, was wir jetzt dann irgendwann mal anstreben müssen. Das ist immer so ein bisschen so, man ist immer gespalten. Auf der einen Seite haben wir einen bestimmten Stil für unsere PDFs, das kennen die Mitglieder. Und dann ist es ganz gut, die Grafik da überzunehmen. Hat man natürlich einen Medienbruch. Schöner wäre es dann, wenn man das im Notebook selbst machen würde und auf einer Webseite, wo die Leute sich das angucken können. Praktisch wie so ein Dashboard. Wo steht denn eigentlich meine Genossenschaft? Genau, eins habe ich noch vergessen. Technisches Monitoring haben wir natürlich auch. Wir können natürlich da auch Auswertungen fahren. Was gibt es so für Ereignisse im Monitoring, die man dann eben auch über längere Zeiten mal auswerten kann? Was können wir daraus dann schließen? Gibt es vielleicht Hosts, die regelmäßig bestimmte Fehler haben? Könnte das auf einen Hardware-Schaden schließen lassen oder nicht? Oder gibt es bestimmte Ereignisse, die, wenn sie auftreten, und wir können sie vielleicht schon ein paar Tage später analysieren, ganz gut sind? Also muss man mal gucken, was man damit so machen kann. Jedenfalls, das sind alles interessante Daten, die wir da zur Verfügung haben. So, dann kann man natürlich immer noch mal gucken, ob es was Besseres gibt als Jupyter Notebooks. Gerade erst vor kurzem sind wir aufmerksam gemacht worden auf das Projekt Marimo. Das ist so eine Art Weiterentwicklung von Jupyter Notebooks. Es sieht so ein bisschen interaktiver aus. Muss man mal schauen, wie sich das Projekt entwickelt. Ist noch relativ neu. Da kann man aber auch sehr, sehr schnell, also die haben noch ein eigenes Datenfeld für SQL-Abfragen. Und sie haben eben auch sehr viele interaktive Elemente und sehr viele Elemente, die so wie Dropdown-Menüs, wie Slider und all sowas. Das kann man also alles dann noch einbauen in das Notebook und hat dann eben auf relativ einfache Art und Weise dann tatsächlich so eine Art Dashboard, wo man dann mit dem Schieberegler gucken kann. Ich grenze dann vielleicht mal so die Abfragegröße ein und habe dann die Möglichkeit, da genauer hinzugucken. Aber auch das ist im Moment noch Zukunftsmusik. Also zumindest für uns, weil wir müssen dann natürlich auch Zeit investieren und gucken, wie wir das priorisieren können. Ja, also Fazit von dem Ganzen ist, in der Regel werden Geschäftsdaten für die Businessplanung natürlich mit Tabellenkalkulationen erstellt und dann eben bearbeitet und geguckt, wie entwickelt sich das Unternehmen. Wir denken aber, man sollte da vielleicht mal andere Werkzeuge anfassen und Jupyter Notebooks, glaube ich, bieten sich da idealerweise wirklich an, weil man sehr viel automatisieren kann. Man kann sehr gut trennen zwischen den Personen, die möglicherweise das Notebook aufbauen von der technischen Art und Weise. Dann hat man vielleicht einige Leute, die sich besser im Controlling auskennen, die sich dann Gedanken machen, welche Auswertung wollen wir denn jetzt eigentlich haben? Was soll das Ding eigentlich darstellen und berechnen? Man hat einen Experten, die aus dem Marketing kommen, sagen können, wie soll das eigentlich aussehen? Gibt es da vielleicht Daten, die wir haben möchten? Und dann letztendlich eben die Leute, die es dann nutzen. Seien es jetzt Mitarbeiter, die dann halt jeden Monat aufs Knöpfchen drücken, oder eben tatsächlich dann irgendwann auch mal die Mitglieder, die das dann benutzen können. Und die müssen sich dann eben um den ganzen Code, der da im Hintergrund steht, dann gar keine Gedanken mehr machen, sondern sie haben eigentlich dieses Dashboard vor Augen und schauen sich dann an, wie ihre Genossenschaft dasteht. Ja. Das war im Großen und Ganzen die Situation zurzeit bei uns, wie wir mit den Jupyter Notebooks arbeiten. Es ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Tool, mit dem man tolle Auswertungen machen kann. Man kann wirklich alle möglichen Arten von Daten nutzen und auswerten und gucken, was man daraus für Schlüsse ziehen kann. Und man hat letztendlich eigentlich auch ein Publikationswerkzeug an der Hand. Wir nutzen es im Moment noch nicht als Publikationswerkzeug, aber generell ist es eigentlich auch so gedacht. Ja, das war's. Vielen Dank. Ich glaube, jetzt haben wir noch eine ganze Menge Zeit für Fragen.
Endanwender setzen das ein, manipulieren die Daten und konnte man auch diese, sagen wir mal, Tabellenkalkulationsbenutzer, welche rüberziehen, die das jetzt gelassen haben, Tabellenkalkulation?
Also wir haben ungefähr 6 Leute, die sich im engeren Sinne mit der ganzen Businessplanung beschäftigen. Eigentlich sind es mehr. Das ist natürlich der Aufsichtsrat, der besteht zurzeit aus 4 Personen, Vorstand sind 3 Personen, es sind schon mal 7. Und dann gibt es natürlich noch von den Mitarbeitenden Leute, die sich dafür interessieren. Und es gibt auch immer mal wieder Mitglieder, die sehr stark mitarbeiten. Also so, ich würde mal sagen, ungefähr 10 bis 12 Personen, die da regelmäßig mitarbeiten. Und bei uns war es jetzt nicht so, dass wir den Excel-Benutzer hatten bei uns. Also wir mussten keinen Excel-Benutzer prügeln, dass er damit arbeitet. Es gibt ja halt schon, ne? Es gibt ja Menschen, die können nur ein Programm bedienen, ne? Und das können sie dann auch gut bedienen. Also den haben wir jetzt nicht bei uns in der Genossenschaft. Aber letztendlich wird es dann irgendwann mal eben auch mehr Bediener geben, nämlich eben die ganzen Mitglieder.
Interessante Vortrag. Meine Frage schließt sich da an. Wie läuft das dann? Lässt das jeder auf seinem eigenen Computer das Jupyter Lab laufen? Gibt es einen Jupyter Hub? Und wie funktioniert die Zusammenarbeit? Wenn jetzt 10 Leute an einer Sache arbeiten, wie tauschen die den Code aus? Man kann ja, wenn man das in die Python-Dateien auslagert, mit Versionsverwaltung das ganz gut einigermaßen machen und versionieren. Die Jupyter Notebooks lassen sich typischerweise schlechter versionsverwalten als Python-Code.
Genau. Also das läuft bei uns alles auf dem Server. Das heißt, es wird nicht, keiner muss lokal Jupyter installieren, um das zu benutzen. Das läuft komplett auf dem Server. Was natürlich auch Vorteile hat so von der Sicherheit. Das heißt, die wesentlichen Kommunikationen, wo dann vielleicht auch mal Passworte für die Datenbank, wo das alles drin ist, das läuft alles auf dem Server. Da kriegt die benutzende Person das gar nicht mit. Und das wird also auch gar nicht lokal dann irgendwie gespeichert. Die Versionierung von den Jupyter Notebooks ist in der Tat etwas nicht so gut. Das hat uns am Anfang auch etwas enttäuscht und da haben wir auch dann irgendwann aufgegeben, das dann zu machen. Einfach aus Zeitgründen, wahrscheinlich kann man es machen. Aber wir haben es jetzt erstmal nicht so gemacht, sondern es sind halt, die Daten liegen bei uns auf dem Server und wir fahren halbstündige Snapshots. Das heißt, wenn irgendeiner meint, dass er in die irgendwo was eingibt, was alles löscht, dann kriegen wir alles natürlich auch wieder zurück. Das wäre übrigens einer der Vorteile von Marimo, wo es wohl angeblich etwas einfacher sein soll mit dem Versionieren von Git. Weil bei Marimo hat man nicht das Jupyter-Format, was JSON-basiert ist, sondern man hat reinen Python-Code. Das heißt, alles, was im Marimo drin ist, ist einfach nur Python-Code. Und den kann man natürlich dann, und er speichert tatsächlich nur diesen Python-Code. Bei den Jupyter-Notebooks hatten wir am Anfang eben auch so das Problem, da hatten wir dann noch eine Fehlkonfiguration gemacht, sodass unsere Auswertungen auch gespeichert worden sind. Also jetzt nicht in Git, sondern einfach so. Und wenn man dann halt mal so bestimmte große Sachen macht und nicht so ganz aufpasst, dann waren dann auch schon mal ein paar Notebooks kaputt. Und dann haben wir halt darauf geachtet, dass für die Auswertung von den Notebooks, dass die nicht gespeichert werden, sondern dass es rein eben immer nur dieser Abfragecode ist. Und die Ergebnisse werden halt temporär angezeigt im Browser und dann halt, je nachdem, wie man es haben möchte, als SVG oder Tabelle oder was auch immer, dann gespeichert.
Vielleicht nur bemerken zu diesem Dashboards, also es gibt also eine ganze Menge Dashboard-Systeme, die für Jupyter gemacht sind, Plotly und Panel und noch 5 andere, wo man dann aus dem Notebook dann relativ leicht so eine Web, also nicht nur statische Webseiten, sondern aktive Webseiten machen kann und man kann das dann sehr schnell, gibt es die Widgets, die kann man im Notebook entwickeln und kann dann so eine Seite publizieren, wo die Leute wirklich dann klicken können und man kann auch wirklich dann eine Analyse selber fahren, wenn man das möchte. Man kann also die Daten mit und dann kann dann der das Window von 3 auf 5 setzen und gucken, was das für eine Auswirkung hat. Das würde also dann relativ einfach gehen.
Ja, wir wissen, dass das alles geht. Wir haben tatsächlich wenig Zeit, das zu implementieren. Aber da stehen wir halt noch ein bisschen am Anfang. Also da gibt es noch viel, viel mehr Sachen, die man machen kann. Ja. Vielleicht können wir mal auf dich zurück, machen mal einen kleinen Workshop bei dir. Keine Fragen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.